Mir wurde zugetragen, unsere Freunde Mike und Alex unterhielten sich in der heutigen Folge Zart wie Kruppstahl über... Ja, worüber eigentlich? Alex meinte, ich solle sein Video dazu anschauen. Ich habe nicht viel verstanden, aber herausgefunden, dass Alex seit Jahren auf YouTube aktiv ist. Da denkt man, man kennt jemanden. Schaut mal rein, ist ganz interessant. Ja, aber so viel sei verraten. Heute gibt es ganz viel Core und merk bis fragwürdige 90er Microsoft- und Online-Ästhetik. All das, was man über 20 nicht mehr mitbekommt, während man sich noch jung wähnt. Also, ich nehme mir jetzt eine Apothekenumschau mit aufs Klo und bei der Gelegenheit montiere ich gleich eine Aufstehhilfe an der Wand. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 47.
Na Mike, wie war deine Woche? Alles gut? Herzlich willkommen. Schön, dich zu sehen.
Ja, hallo. Ja, ich schleppe diesen einen Tag immer noch ganz schön mit, ne? So, also jetzt so vom Wochentagsfeeling her. Aber das ist ja natürlich, wenn es ein Wochentag weniger war zum Arbeiten oder zum Aktivsein, ein Vorteil. Von daher habe ich einen Tag mehr Energie.
Das ist ja gut. Ich fühle mich genau umgedreht. Ich habe gar keine Energie, weil die Woche durcheinander geraten ist irgendwie.
Was ist in Ostern passiert bei dir? Also nur wegen des Chaos. Das ist
ja so. Also na ja, auch wegen dieses Buchreleases. Das ist so, man ist mit irgendwas fertig und dann ist so ein großer Klotz sozusagen an Anspannung abgefallen. Man hat aber noch nicht so richtig das nächste Projekt irgendwie, so das nächste, worauf man so langfristig hin zuarbeitet. Und das ist für mich gerade irgendwie so ein bisschen, hat mich ein bisschen jetzt so aus meiner Arbeitsroutine rausgeworfen. Und gerade bin ich so ein bisschen dabei, da wieder hinterher zu rennen.
Ja, dieses Loch kenne ich, nachdem der Eisberg abgebrochen ist, ist da natürlich erstmal nichts, ne? Beziehungsweise erstmal die kleinen Wachstumskerne, die sich wieder zu neuen Projekten, die man dann irgendwann mal auch verabschiedet, auswachsen müssen. Ja, ja, also das kenne ich. Da fällt man in so ein Loch. Das haben Musiker auch oft, wenn sie von einer Tour kommen. Also da kenne ich ganz viele, die da erstmal eine Woche lang dauerbesoffen sind oder nur auf der Couch rumhocken und die Fenster zuziehen und im Fernsehen gucken, als ob sie im Tourbus sind. Also das ist ja, ist einfach so, ne? Das ist aber so der Arbeitsweise in Projekten
geschuldet. Cooldown quasi so, ne?
Naja, ja, wenn man so einen Cooldown hat, ne? Also ich kenne auch viele Leute, die, wenn sie so, na, eher so Schreibarbeiten machen, ne, große Artikel oder Bücher oder irgendwas, sondern ist da wirklich ab einer Deadline dann wirklich ein Urlaub geplant ist oder so, ne? Dass man da wirklich ganz radikal in ein völlig neues Ding eintaucht. Aber da ist natürlich Corona jetzt die ideale Zeit dazu, ja.
Also ich wollte halt auch gerne irgendwie was Urlaubstechnisches machen, ne? Und das wäre auch wirklich echt notwendig gewesen, aber es ist halt jetzt nicht gekommen. Und jetzt ist es halt so eine Zwischenphase. So, es ist dieses, man macht irgendwie nichts, aber es fühlt sich nicht entspannt an. Weil man eigentlich was machen will, weil es eh keinen Sinn macht, nichts zu machen. Verstehst du? Es ist halt so, genau. So fühle ich mich gerade. Ich habe versucht, mich in der Zeit jetzt so ein bisschen mit Einrichten meiner Wohnung irgendwie auseinanderzusetzen, weil wir beide, ne, Wohnung und ich ja in den nächsten Monaten noch ein sehr enges Verhältnis haben werden. Und da dachte ich, ich werde mal noch ein bisschen ein paar Sachen nachrüsten, die ich bis jetzt noch nicht habe. Beispielsweise so eine Garderobe. Ne? Also irgendwas, wo man seine Jacken ranhängt, habe ich noch überhaupt nicht. Da steht immer noch so ein rollbarer Kleiderständer, den ich normalerweise auf Festivals mit habe, um da das Zeug dran zu hängen, was wir bei Fontiling verkaufen.
Ach so, ich dachte, die meisten deiner Gäste, die sind schon immer im Flur ausgezogen, wenn sie dann bei dir ankommen. Das ist ja auch ein relativ langer Weg bis zu deiner Wohnung, von der Hauseingangstür.
Ja, also ich will jetzt gar nicht mutmaßen, was du damit jetzt eigentlich gemeint hast. Das war jetzt auf jeden Fall sehr doppeldeutig.
Was?
Nicht? Ach so, gut, okay, alles klar.
Alter, ich bin 43 Jahre, ich denke an sowas schon gut nicht mehr.
Schon gut, alles klar. Dann war das jetzt der Beweis dafür, dass du deine Unschuld wiedergefunden hast. Ich versuche ja so ein bisschen diesen Industrial-Schick mit reinzubringen. Ne? Und da habe ich mir jetzt als Garderobe quasi bei Rack Buddy was bestellt.
Industrial-Schick in einer Hallenser Gründerzeitwohnung, ja. Ja,
es ist total logisch für mich. Ich finde, wieso, die Kombination ist super. Stuck und Stahl, ne?
Stuck und Stahl, ey, das klingt wie, wie ein Heimwerk-Podcast oder YouTube-Format.
Aber wirklich, oder so ein Krimi oder sowas.
Das ist geil. Das ist geil. Geh mal gleich runter zur Notarin und lass dir das eintragen als Marke irgendwie.
Stuck und Stahl. Nee, jedenfalls habe ich da bei RackBuddy was bestellt. Das ist im Endeffekt, also völlig, völlig absurd eigentlich, das sind einfach nur Rohre, die zu Regalen gebaut sind, so ne, gebogen sind. Und ich dachte halt, es handelt sich wirklich um Rohre, also im industriellen Sinn Rohr, ne? Also ein Rohr, so wie man sich das halt vorstellt.
So ein Metallrohr, mit dem man früher zum Prügeln gegangen ist.
Genau, genau das. Richtig. So, jetzt habt ihr alle eine Vorstellung davon. Aber es ist tatsächlich ein Stecksystem aus ganz normalen Metallrohren. Also nicht wirklich, dass es dieses Industrielle ist, was du halt so auf der Baustelle finden würdest. Es ist wirklich, wie erkläre ich das jetzt? Du schraubst es so zusammen, dass es dann so aussieht. Und das war
das grade, heißt, du als kannst, das sind Rohre, die du zum Regal zusammenstecken kannst, aber du kannst damit jetzt nicht klempnern, wenn du Bock hättest.
Nee, nee. Und das hat mich jetzt gerade so ein bisschen enttäuscht.
Das ist natürlich untrue.
Ja, ja. Und ich habe halt vorher schon so drüber nachgedacht, hole ich mir einfach was aus dem Sperrmüll, also aus einem Container und schraube mir das einfach dran oder nehme ich jetzt die bisschen fittere, optisch ansprechendere Version, die nicht ganz nach Müll Platzfund aussieht.
Also das ist wirklich, also sowas ist wirklich eine Stufe von Plastik-Euro-Paletten oder Plastik-Klinkerwänden entfernt.
Ja, ne? Ja,
also
genau.
Und Fake-Industrial ist, boah.
Ja, und da muss ich sagen, das ist jetzt natürlich sehr enttäuschend gewesen. Ne? Glücklicherweise habe ich da jetzt nicht ein ganzes Regalsystem bestellt, sondern quasi nur ein so ein Rohr. Also du musst dir das vorstellen, es ist quasi wie also 30 Zentimeter von der Wand abstehend. Ja, ein Rohr, wo dann sozusagen die Jacken dranhängen können. Also ganz minimalistisch im Endeffekt. Mehr brauchte ich da nicht, mehr wollte ich da nicht. Aber heute ist so ein Tag, wo ich sehr unzufrieden mit mir bin, weil ich nicht so richtig vorangekommen bin. Und das Video, das heute kommen sollte, kommt dann erst morgen. Aber thematisch habe ich sehr viel dazugelernt. Und vielleicht kann ich dich da auch erleuchten, als 43-jährigen Mann mal mit etwas in Verbindung bringen.
Worum geht es in dem Video?
Es geht um Internet-Subkulturen.
Und Internet, und, also jetzt im Sinne von, wie heißt dieses Jugendwort, Fandom oder sowas? Oder?
Ja, ja, im weitesten Sinne schon. Ich habe das tatsächlich soziokulturell noch nicht so ganz durchblickt, dass ich es genau definieren könnte, wie man jetzt diese Form von Subkultur klassifiziert, weil das eben Verbindungen von ästhetischen, musikalischen, kleidungsspezifischen,
was aber jetzt auch politischen. Eine bestimmte Subkultur oder generell jetzt?
Nee, ganz viele verschiedene. Ganz viele verschiedene. Und sozusagen deren Auftreten und Kombination und Vermischung und also quasi erstmal so ein kleiner Sneak Peek in die Welt, die uns verborgen ist als Menschen oberhalb der 20, möchte ich sagen.
Okay, ja, na gut, klar, das macht ja auch eine Subkultur aus, ne? Dass Stinos wie wir da keine Ahnung von haben.
Ja, und da habe ich zum Beispiel eine ganz, ganz spannende Subkultur für Stinos entdeckt. Dazu aber später. Nee, also das ist völlig absurd. Also jeder kann seine perfekte Subkultur finden, habe ich das Gefühl. Aber lass uns doch ganz gemütlich einsteigen mit der Ästhetik des Dark Academia.
Dark Academia, das klingt so alchemistisch irgendwie.
Von der Ästhetik ist das auch gar nicht so weit entfernt. Ich moderiere ja jetzt das Darkstream Festival. Das ist so ein Online-Festival, das sozusagen das WGT so ein bisschen ersetzt. Ich habe mich immer so gefragt, wie schaut es denn jetzt eigentlich aus so mit diesen Gothics? Haben die eigentlich noch Nachwuchs? Kommt da noch was nach oder ist das jetzt sozusagen wie das Wacken-Publikum, jedes Jahr wird es ein Jahr älter. Ne? ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass die Gothic-Szene vielleicht sogar noch schneller überaltert als die Metal-Szene jetzt per se. Ich habe für mich jetzt vielleicht so ein bisschen die Lösung dessen gefunden, nämlich den Umstand, dass neue Generationen vielleicht mit ähnlicher Ästhetik arbeiten, mit ähnlichen Philosophien beispielsweise, und Gedankenmustern, aber sich gar nicht mehr einer solchen Szene zuordnen, sondern ihre ganz eigene Form des Ausdrucks von Kultur und Zugehörigkeit finden.
Der einen Wahrnehmung, da will ich irgendwie so ein bisschen widersprechen oder im Prinzip beiden Wahrnehmungen. Also ich werde auch...
Hauptsachenwiderspruch.
Werde auch oft genug in Wacken von jungen, besoffenen Leuten angepöbelt. Freundlich angepöbelt natürlich. Aber bei der Gothic-Szene kam es mir immer irgendwie so vor... Also gerade wenn man so in bestimmten, bei bestimmten Veranstaltungen oder so mal unterwegs ist, man hat irgendwie das Gefühl, es sind ständig alle paar Jahre neue Mädels dort, aber die Typen, die da abhängen, sind seit 30 Jahren die gleichen. Es sind mittlerweile fette, angeglatzkopfte Gothic-Platzhirsche, weißt du? So, die da immer noch so ihre Kreise ziehen und mit irgendwelchen, mit dem gleichen Philosophie-Geschwurbel seit 25 Jahren irgendwelche jungen Frauen beeindrucken wollen. Und so die Mädels werden irgendwie da immer ausgetauscht, in Anführungsstrichen. Ne? Aber so die Typen sind immer die gleichen. Also, dass die Szene so komplett altert. Also, ich kenne viele, in Anführungsstrichen, gestandene Gothic-Mädels oder so. Die haben natürlich die Liebe zu der Musik und so weiter, haben die komplett mitgenommen. Aber die sind jetzt im Alltag nicht mehr so als Gothics irgendwie erkennbar. Aber ist ein Blick von außen.
Ja, meinerseits ja auch. Aber sei es wie sei, das war jetzt eigentlich nur so ein bisschen der gedankliche Türöffner.
Ja.
Zu den Dingen, die ich da daraufhin entdeckt habe. Und gerade dieses Dark Academia ist so ein Phänomen, das jetzt auch viel aufgegriffen wurde in Zeitungen, so als stellvertretender Trend, der so durch TikTok wohl irgendwie rübergeschwappt ist. Und da geht es tatsächlich um, naja, auf der einen Seite dieses Akademische, ne, also dieses geistige, in Wissen vertiefte, Wissen und Weisheit preisende, also vor allen Dingen optisch jetzt gesehen, Wissen und Wissensaneignung sozusagen als Ideal präsentierende. Und auf der anderen Seite eben dieser Dark-Aspekt, der nicht nur durch Schopenhauer und Nietzsche oder so dargestellt wird oder getragen wird, sondern eben auch durch Ästhetik.
Schopenhauer und Nietzsche akademisch, ja gut.
Nee, also wenn man jetzt deswegen jetzt der Spannungsbogen von der Gothic-Szene darüber. Gotische Architektur, britische Universitäten, altes Geld, also quasi die Optik, die Ästhetik einer schon düsteren, eurozentristischen, geistigen Nebenkultur, die sehr ähnlich irgendwie in dieselbe Kerbe haut wie Gothic, aber die Optik der Kleidung, die in dieser, ich möchte es jetzt mal sagen, Subkultur getragen wird, entspricht eher der 60er Jahre in Großbritannien beispielsweise. Oder vielleicht nicht der 60er.
Das klingt wie, für mich wie ein langweiliger 90er Film mit Hugh Grant irgendwie.
So. Nee, ist aber dunkel. Es ist ja aber dunkel. Ne? Also ich kann ja mal das so ein bisschen genauer, die Visuals eingehen. Also,
ich habe da jetzt spontan, vorhin habe ich spontan gesagt Alchemisten, aber da ist ja jetzt dieses Element zu der Geheimbündelei und das hatte ich eher so unter dunkel verstanden, aber also so jetzt komplett akademisch, also das klingt, weiß nicht, das klingt für mich, als ob da Leute mit Ben Sherman Klamotten Harry Potter Bücher lesen.
Ja, also ich habe, also 60er stimmt auch nicht, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt.
So diese Harry Potter Ästhetik irgendwie.
Schon. Ah. Ich denke, dass das genau das damit reinspielt. Aber also vielleicht auch so Good Will Hunting, so ein bisschen. Ja, hast du den Film gesehen?
Ja.
Genau, sowas in die Richtung oder auch so, weiß ich nicht, die neuen Pforten. Schon auch vielleicht dieser dämonische Aspekt ist jetzt nicht, um den geht es jetzt nicht. Also es geht jetzt nicht um Satan oder so, aber es geht eben um diese Ästhetik der düsteren Gelehrsamkeit. Ne? Also
das klingt für mich eher nach der Name der Rose.
Nee, es geht ja nicht ums Mittelalter. Es geht tatsächlich um diese 20er, 30er.
Ach so.
So, optisch. Ne? Und das geht dann auch so rüber in Lovecraft, aber eben auch in antike.
Das klingt für mich dann eher so nach, keine Ahnung, Frankfurter Schule oder irgendwie sowas. Die ganzen Philosophen, die dann Unwesen getrieben haben an irgendwelchen Elite-Unis. Ja, klingt ja eigentlich, also klingt für mich, als ob die Mädels da schick angezogen sind. Also kann ich jetzt nichts Schlechtes dran finden. Und auf jeden Fall. Ein Typ in einem schicken Tweed-Sakko oder so ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, oder? Ist das so?
Genau. So ungefähr muss man sich das vorstellen.
Okay.
Also ich finde das generell schön, weil die Perspektive eben auf Kultur auch gelegt wird im Hinblick auf Kunstgalerien oder Bibliotheken als Sehnsuchtsorte irgendwie. Ne?
Ey, das aber bin ich Dark Academic und weiß es gar nicht irgendwie. Kann das sein?
Es ist auf jeden Fall unserer Subkultur recht nah, oder?
Bei mir zumindest. Also ich sitze total oft in Strickmode in Bibliotheken rum.
Aber vielleicht bist du ja aber auch ein...
Und Archiven und sowas.
Eher ein Anhänger des Chaotic Academia.
Das klingt eher nach meiner Arbeitsweise als nach meinem Erscheinungsbild. Was ist ein Chaotic Academia?
Wenn ich jetzt hier mal die Zusammenfassung dazu lese, also es gibt ja so die Fandom-Wiki, vielleicht ist dir das ja ein Begriff, das ist sozusagen wie Wikipedia, nur ganz spezifisch auf Fandoms. Und da gibt es so einen Bereich für Subkulturen. So, und beziehungsweise innerhalb dieser Subkulturliste gibt es wieder eine Ästhetik-Wiki-Untersektion. Und da findet man sozusagen diese sehr eng konzipierten und sehr schnell ablaufenden Trends. Bei Dark Academia war es jetzt im Endeffekt so, dass das jetzt so an die Öffentlichkeit gedrungen ist bei uns in Deutschland, so weil sich da mal irgendein Leitmedium damit beschäftigt hat. Und ich habe mir gedacht, spannend. Ich glaube, die Zeit war es, die das zuerst so aufgegriffen hat. Und da dachte ich mir, spannend, ich werde mich da mal ein bisschen reinfräsen. Und bei Chaotic Academia ist es zum Beispiel, ich zitiere, dieser Subtyp von Academia fordert die Akzeptanz unordentlicher und scheinbar nicht zusammengesetzter Eigenschaften, die manche Studenten haben können. Intention, eine akademische Bewegung, die die Trennung zwischen Aussehen und Persönlichkeit begrüßt. Ziel ist es, die akademische Ästhetik zu normalisieren, zu humanisieren und vom Elitismus vergangener Tage zurückzugewinnen. Also sozusagen schon eine gewisse Abformung von diesem Dark Academia, weil das ja mit einem gewissen Elitismus einhergeht. Und diese Ästhetik konzentriert sich beispielsweise auf den Lernprozess selbst, ne, und das Geistige an sich, also nicht dieses losgelöste Geistige, ne, dieses über allen Dingen schwebende, erhabene, sondern den pragmatischen Aspekt des Lernenden.
Ja gut, also da steht ja, weiß ich nicht, seit dem Bologna-Prozess komplett im Vordergrund irgendwie. Ne? Also da kommt dieses romantische Element ja völlig, völlig zu kurz. Also ich weiß nicht, ob ich mir da irgendwie Dark Academia vorkommen kann, wenn ich es gerade nicht geschafft habe, mich für ein Online-Seminar einzutragen oder irgend sowas. Das ist, ja, aber vielleicht ist es ja deshalb gerade so dieser Gegentrend. Dürfen da eher so Leute wie ich so im Professorenalter auch mitmachen oder ist das?
Ich glaube, du bist da als Lehrender auch mit drin. Man ist ja auch lebenslang lernend. Und deswegen ist ja auch der Lehrende eingeschlossen in diesen Bereich.
Ja, ich wollte mich jetzt hier nicht zum Professor machen, um Gottes Willen. Vom Altersschnitt her bin ich ja so schon der älteste Student Thürings wahrscheinlich. Außerhalb vom Seniorenstudium. Klingt das irgendwie.
Es gibt
super.
Auch Fairy Academia. Das ist dann so basierend im viktorianischen, in eduardischen England verbunden eben mit dieser damals sehr, wirklich diese Elfen- und Feen-Romantik. Da war ja auch beispielsweise Sir Arthur Conan Doyle ein großer Fan von. Ist sozusagen dann der eher in die Harry Potter-Richtung gehende Aspekt, glaube ich.
Ja, aber was mich dabei stört, das ist alles so dieser Commonwealth-mäßige Anstrich irgendwie, weißt du, dass das alles so britisch
angestylt
ist. Also wenn ich an Akademien, an Universitäten oder irgendwas denke, also für mich besteht da die Anziehung eher so in diesen ganz, ganz altehrwürdigen Universitäten, ne? Keine Ahnung, was weiß ich, Bologna oder irgendwie sowas. Ne? Oder
Bologna ist die älteste, ne?
Nee, da gab's, ja gut, kommt drauf an, was du als Universität bezeichnen willst, aber auf jeden Fall waren die Ältesten in Italien damals, ja. Aber das hat dann eher schon so den Namen der Rose, wie ich vorhin sagte, eher so den Approach dann
oder,
schon wieder.
Oder dann gleich die Schriftrollen von Alexandria. Ne? Also wenn man bitte über klassische Gelehrsamkeit redet, dann bitte.
Ja,
oder die Tafel von Uruk oder so.
Also du, wir sind jetzt gerade wieder ganz, ganz, ganz nah an Erich von Däniken. Ein Schritt entfernt von irgendwelchen Sachen, die man da gefunden hat, die man überhaupt noch nicht einordnen kann. Ne? Irgendwelche Musikinstrumente, die vielleicht 70.000 Jahre alt sind oder so. Ne? Keine Ahnung. Egal. Ja, stört mich so ein bisschen dieses englisch-snobistische, das stört mich so ein bisschen dran. Mhm. Ne? Finde ich vom Style her cool, aber ist natürlich immer... heute auch immer noch eine der absolut undurchlässigsten Gesellschaftsstrukturen, die es gibt, ne, im Vereinigten Königreich. Also wenn du da mal unterwegs bist, auch auf, sag ich mal, elitäreren Unis und so, also bis auf ein paar totale Genies, die es da aus irgendwie anderen Verhältnissen hingeschafft haben durch irgendwelche Förderung, ist da so ab der Oberschicht, das ist schon in England eine komplette Welt für sich. Also das nimmt man in Deutschland oder so.
Ich glaube, in Deutschland nimmt man es noch nicht so wahr.
Also das vielleicht in Anführungsstrichen schlimmen Gegenden in München oder so, ne, oder am Starnberger See, oder hast du nicht gesehen. Aber in England spürt man das wirklich so richtig. Da hast du irgendwie auch so dark-skilled workers, dark plumber oder irgendwie sowas. Ja, die Handwerker-Gilde.
Also wir sind gerade bei dem leichten Einstieg. Es kommt noch mehr, als du erwarten würdest, was es tatsächlich alles gibt. Wenn wir jetzt von solchen Ästhetiken sprechen, also ich glaube, ich hatte das auch schon mal irgendwie gelesen, beziehungsweise mich damit auch mal auseinandergesetzt. Die Subkultur in der Form, wie wir sie kennen, so aus dem Subkulturenbegriff der 70er, die gibt es so nicht mehr. Ne? Und ich glaube, man kann sagen, dass das jetzt abgelöst wird von diesen Ästhetiken. Ja, was natürlich auch meines Erachtens, das ist jetzt alles Theorie und so aus dem Fingern gesogen natürlich, was aber dadurch natürlich bedingt wird, dass wir heutzutage über Social Media ja mehr sehen und distanziert wahrnehmen und nacheifern als selbst aktiv erleben innerhalb dieser Szenen. Und deswegen gibt es, glaube ich, diese Ästhetiken. Und man kann sagen, es gibt eben so Oberkategorien von Ästhetik. Das ist jetzt beispielsweise dieser Academia-Begriff, der diese Lehrsamkeit als ganz eng verbundenes Thema hat. Aber es gibt dann eben noch andere, ich sag mal, Suffixe, die da etwas beschreiben. Nämlich beispielsweise der Core-Suffix, der Goth-Suffix, der Key-Suffix, der Punk-Suffix und der Wave-Suffix. So. Und die alle füreinander haben nochmal eine ganz spezifische Bedeutung im Hinblick auf, wo sind sie anzutreffen, wie wirken sie sich aus und was wird dadurch sozusagen beschrieben. Wenn wir jetzt beispielsweise wenn wir jetzt mal zu dem Punk-Suffix gehen, das ist eigentlich so das Bekannteste, würde ich sagen, und das, was so am nächsten ist an dem, was wir so kennen, glaube ich, gerade auch, weil es jetzt so in den Medien ist, Cyberpunk beispielsweise. Also der Punk-Aspekt ist so das Dystopische. Also Punk gibt dem so einen dystopischen Anstrich.
Ja. Ne? Ja.
Und das davor bezieht sich sozusagen auf eine spezifische Entwicklungsstufe. Also deswegen haben wir beispielsweise Steampunk. Mhm. Wir haben die technische Entwicklungsstufe der dampfgesteuerten Dinge. So, und im Steampunk ist halt alles irgendwie dampfbetrieben. Und das Spannende ist, es gibt für de facto fast für jedes Jahrzehnt so eine Punk-Richtung. Es gibt Atom-Punk, das ist, glaube ich, so 50er. Es gibt, es gibt Solar-Punk, es gibt Diesel-Punk beispielsweise, das steht so für die 30er, 40er. Ja, also Bio-Punk, dann geht das runter.
Investment-Punk. Ja, gibt's. Gibt's
ja, ja, Buch, natürlich. Was so heißt. Ne, das ist ein Typ, der nennt sich so.
Ja, ja.
Genau. Mhm. Es gibt aber beispielsweise, Dieselpunk ist dir ein Begriff?
Ich kenne den Dieselpunk, also von der Jeansfirma Diesel, das Maskottchen, ist ja auch irgendwie so ein Punk.
Okay.
Aber ein Dieselpunk, doch, ja, das habe ich schon gehört. Ja, das ist, war das nicht so eher so Mad Max-Style, so ein bisschen, die Dreher?
Ja, genau. Genau, in die Richtung geht das, wobei das ja schon wirklich einfach nur noch dystopisch ist. Also da ist
in der zeitlichen Schiene, aber ich meine, vom Style her war Dieselpunk so, ne?
Wobei, ich glaube, hast du mal Wolfenstein gespielt?
Ja,
Das Spiel, oder kennst du das zumindest von der Ästhetik?
Ich kenne das, ja.
Aber
ja,
dieser Dieselpunk halt wirklich im Endeffekt so ein bisschen wie wenn du dir das Dritte Reich vorstellst, nur einfach endlos weitergedacht. Ne? Also Endsieg mit Drittes Reich, so von der Ästhetik eben so. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, ist natürlich krasse Motivik und sieht auch spannend aus, wenn du sozusagen diese Ästhetik dir da weiterdenkst, ist aber natürlich politisch schwierig. Besser vielleicht Deko-Punk.
Das kenn ich nicht, was nicht, ist das?
Nicht ganz 40er, eher so auslaufender Jugendstil bis hin zu Art Deko, deswegen Deko-Punk. Und das ist, also da gibt es dann wieder so Subgenres, die das so ein bisschen definieren. Also wenn du Anhänger des Deko-Punk bist, dann kannst du entweder Piecraftian-Deko-Punk, Ottensian-Deko-Punk sein oder Anhänger der Outskirts. Und wenn du sozusagen für das Dritte stehst, dann bist du so Lovecraft-Fan halt. Das ist also so die 20er mit ja, dem ultimativen Horror, Weltraum, Terror, whatever gemixt, also sozusagen so eine Horror-Paralleldimension ist dann so die, das, was du feierst und wo du dich sozusagen auch ästhetisch irgendwie reinbegeben willst. Wenn du Ottensien-Deko-Punk bist, dann findest du sozusagen den ganzen Gedanken spannend, was passiert wäre, wenn es keine Weltwirtschaftskrise gegeben hätte. Also wie hätte sich sozusagen das dann optisch, aber auch kulturell weiterentwickelt, wenn sozusagen die Roaring Twenties nie aufgehört hätten. Und wenn du Piecraftian-Deko-Punk bist, dann ist es eher so Erster Weltkriegs-Ding von der Ästhetik. Also nicht 20er, sondern eher so die 10er und wilhelminisches Zeitalter und so.
Quasi der Schritt vom Steampunk ins nächste.
Genau, so, so die Mischung zwischen diesen Phasen, ganz genau. Und das, also optisch finde ich das ja echt super und vor allen Dingen diesen Ottensien-Deko-Punk sehr spannend und natürlich ja dieses Outskirts-Ding. Da gibt es ja wirklich eine ganze Szene, die sich da komplett um diese ganze Lovecraft-Mystik da so drumherum formiert, weltweit.
Also das Einzige, was für mich bei diesem Punk-Suffix, wie du es genannt hast, Sinn ergibt, das ist eigentlich Cyberpunk. Ne, weil Cyberpunk ist so für mich, das hat ja dieses Dystopische, ne, dieses in der Zukunft Spielende, das irgendwie alles auch dann zusammengebrochen ist oder irgendwie und dass sich auf einmal der Zustand der Welt diesem Mindset eines Punks angepasst hat. Weißt du, was ich meine? Also, dass dieses punkmäßige Mindset, ne, hier no gods, no masters,
Du meinst sozusagen das Problem, dass eben dieses Mindset nicht, also keine Rolle spielt in diesen anderen Punk-Variationen?
Da passt es absolut nicht hin. Also wie ein Punk im viktorianischen Zeitalter, ein Punk im, in 20er Jahren, ein Punk im Ersten Weltkrieg, also das zur wilhelminischen Zeit, das also passt nicht irgendwie so vom Mindset, aber so dieses Kollabieren aller Gesetze, außer nur noch Naturgesetze von binärischen Codes bis absolut animalischen Grundinstinkten, dass nur noch sowas existiert, das passt irgendwie mehr so zum Mindset. Deshalb ist so dieses Endzeit-Cyberpunk-mäßige, das ergibt für mich immer am meisten Sinn, weißt du? Weil, also das finde ich, deshalb beschmunzelt man ja manche, oder ich zumindest manche Subkulturen immer, weil ja da immer möglichst so ein Mindset mitgegeben wird, wie du jetzt auch sagst, ne, bei Dark Academics, ja, das ist so die Ästhetik des Lernens, bla bla bla. Am Ende geht es einfach darum, was für Klamotten du anhast. Das hat viel mit der Subkultur zumindest nach außen zu tun und mit der Zugehörigkeit. Also, dass in der Subkultur nach einem Mindset wirklich gefragt wird,
aber ich finde, das ist
danach beurteilt werden, das ist vielleicht so der hehre Anspruch von der Subkultur, ist aber, wie soll man sagen, in einer nachgelagerten Entwicklungsstufe von irgendwelchen Subkulturen ganz oft Niederfall gewesen.
Also ich weiß nicht, ob man das bei Cyberpunk wirklich sagen kann, weil es geht ja eigentlich eher darum, dass eine Dystopie aufgemacht wird. Und das ist bei Cyberpunk sozusagen die Dystopie, dass in einer hypertechnologischen Zukunft die Welt von großen Konzernen gesteuert wird und dass daraufhin sozusagen die Menschheit Sklaven der Maschinen sind oder die Menschheit Sklaven dieser einzelnen Firmen sind. Und das hat ja in dem Sinne jetzt nichts mit Punk zu tun, sondern eher mit der chaotischen Zerstörung der Gesellschaft.
Ordnung, diese Ordnung, die du jetzt beschreibst, ist ja ein Kollaps und Chaos vorausgegangen. Weißt du, was ich meine? Und das hat ja dann sozusagen dem Punk
Ich glaube nicht.
Befreit.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht inhärent bei diesen Punk-Themen. Das ist eher eine, der Kollaps ist nicht vorhergegangen, der kommt sozusagen, weil das auf diese Extremposition zugelaufen ist. Beim Dieselpunk ist es halt dann meinetwegen, dass das Dritte Reich den Endsieg errungen hat, so. Und beim Steampunk ist es halt, dass wir, weiß nicht, was da dann der Zusammenbruchspunkt ist, so. Kein Plan. Weiß ich nicht, so. Und beim Deko-Punk ist es halt dann der Erste Weltkrieg, der niemals aufhört oder so. Keine Ahnung. Glaube, so rum muss man da rangehen.
Ja, also ich fand immer so Punk verortet sich immer eher irgendwie in so, ja, da habe ich jetzt habe natürlich keine gültige Definition von Cyberpunk, aber für mich hat das so in dieser zukünftigen Dystopie irgendwie immer am meisten Sinn ergeben, wo halt wirklich zumindest keine menschlichen Werte, Koordinaten und Regeln mehr gelten, ne? Also da passt ein Punk oder ein Anarchist oder was weiß ich irgendwie am besten rein. An meinem Dafürhalten, da findet der sich am besten zurecht, ne? Dieselpunk wäre dann genau das Gegenteil. Also da existiert er dann eigentlich in einer Ordnung, die in absoluter Unterordnung besteht und die Individualität völlig außen vor lässt, ne? Das Volk ist alles, du bist nichts, ist ja da eher so die Ästhetik, hätte es den Endsieg gegeben. Also da kann sich vielleicht ein Führer leisten, dann ein Punk zu sein, aber es ist laut Ideologie dann auch der Einzige.
Cyberpunk beinhaltet ja aber nicht dieses rebellische, man kämpft jetzt für irgendwas, weil es gibt nichts mehr.
Nö,
man
nö, kämpfen kann, das, so. Das beinhaltet Punk ja auch gar nicht, also für mich nicht.
Okay.
Das ist ja auch gerade das, was ich da damals in der Hardcore-Szene, als es dann mit diesem Straight Edge losging oder so, was vielen Punks vorgeworfen wurde, ne? Ihr sitzt da nur besoffen in der Ecke und ballert euch mit Drogen weg oder irgendwas, kämpft doch mal lieber irgendwie, ne? Ihr seid doch eigentlich nur Opfer, gar nicht jemand, der irgendwas verändert. Punk ist für mich, ist dir alles scheißegal. Also natürlich wird Punk immer eher so mit einem aktivistischen linken Spektrum assoziiert oder so, aber ein richtiger Punk, dem ist alles scheißegal, außer seiner Bierbüchse, finde ich.
Dann ist sozusagen so. Der Investment-Punk, der hat sich den falschesten Namen überhaupt ausgesucht.
Das ist einfach nur ein Accessoire. Ja. Das ist wie bei Sascha Lobo, der ist ja auch kein Punk oder so. Das ist einfach nur so ein Accessoire, so ein Spielen. So ein Spielen mit der Ästhetik. Also genauso wie Michael Jackson, wenn er sich eine Bikerjacke angezogen hat oder so.
Das
gibt bestimmt auch Untersuchungen dazu zur Ästhetik von Michael Jackson. Sicher auch interessant. Oh,
bestimmt. Das Gegenteil von Cyberpunk ist übrigens Solarpunk.
Solarpunk,
zumindest habe ich das so verstanden, weil das im Endeffekt die Zukunft darstellt, wo die Menschheit frei ist und völlig mit erneuerbaren Energien versorgt und so weiter und so fort.
Also Punk auf der Enterprise oder was?
Ja, nee, so schon auf der Erde, so wie ich das verstanden habe.
Ja, ich meine in dem Zeitgefüge, dass da irdische Konflikte überwunden sind.
Ja, genau. Ja, aber okay. Es ist jetzt natürlich, also das ist natürlich meines Erachtens schon weit weg davon, Communities zu reden, glaube ich. Wobei es gibt natürlich auch Leute, die sich so einer Cyberpunk-Community zugehörig fühlen. Vor allen Dingen jetzt durch dieses Spiel, durch diesen Hype. Aber es geht noch tiefer. So, das war jetzt immer noch der Einstieg für uns.
Aber da redet man ja immer nur von der Ästhetik, weil diese Verhältnisse ja real gar nicht existieren. Ne?
Was für Verhältnisse meinst du jetzt?
Naja, ich kann ja heute nicht Cyberpunk sein und nur nach Maschinengesetzen existieren oder irgendwie sowas. Das ist ja heutzutage nicht möglich, wenn dann da Ordnungsbehördenbeamte
aus
Fleisch und Blut dann mir gegenübersteht. Kann ich dem ja nicht einfach eine Photonenpatrone in den Kopf schießen oder so.
Das ist ja genau dieselbe Frage wie Cannibal Corpse. Kannst du nach den Texten von Cannibal Corpse leben? Das ist schon rein physikalisch schwierig, also.
Ja, nee, ist schon klar, aber das meine ich. Am Ende reduziert sich's ganz oft auf eine Ästhetik. Ne? Ich meine, es gibt ja auch Subkulturen, die im Hier und Jetzt für sich
es gibt auch System leben. Es gibt auch Steampunk-Musik beispielsweise. Also es gibt schon mehr kulturellen Output, außer dass jetzt die Story dazu und jetzt machen wir mal ein Bild oder so. Das kann man sagen. So. Und beim Cyberpunk beispielsweise schwingt ja halt dieses nihilistische, technokratische irgendwie mit. Das ist ja kein leeres Bild. Da ist ja auch schon irgendwie eine gewisse Philosophie oder zumindest eine Weltsicht mit dabei, wenn man sich irgendwie zu diesem Cyberpunk-Image hingezogen fühlt. So. Aber jetzt kommen wir mal zu einem Bereich, mit dem du dich auskennst, nämlich dem Core-Bereich. So.
Core.
Ja, das hat ja null mit dem zu tun, was wir jetzt denken, was es ist. Ne? Also es hat jetzt nichts mit Metalcore in dem Sinne zu tun, sondern der Core-Begriff ist eigentlich eher, also man kann es übersetzen mit die Romantisierung von.
Ja, also das, die Rückführung aufs Wesentliche, die gute alte, im Sinne von der Kern, des Pudels Kern sozusagen.
Das ist eine interessante...
Den Core-Begriff, also so würde ich das vermuten. Also das gibt's ja auch, zum Beispiel an der Grenze zur Renaissance oder so, als sich das auf das alte, wahre Rittertum, auf Ritterlichkeit und wahre Liebe besonnen wurde und so. Das hat ja so diesen Kerngedanken gehabt, ne, immer an der Schwelle, wenn da irgendwie eine neue Entwicklung kam. Gerade im Radio einen Bericht gehört, dass mittlerweile es auch schon eine romantisierende Bewegung, es in Anfangstagen der Digitalisierung gibt. Als
ja,
man
ja,
die
ja,
ersten
ja, 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 da sind wir jetzt.
Computer und sowas gehabt hat und sowas.
Genau da sind wir jetzt, Mike.
Habe ich vorhin gerade auf Deutschlandfunk einen Radiobericht gehört.
Ja, witzig. Aber genau da sind wir. Und ja, es gibt auch Nightcore. Also Night mit K, Rittercore gibt's.
Nightcore.
Ja. Nightcore.
Das klingt geil.
Es gibt auch Prince-Core. ist das natürlich nachvollziehbar, weil diesen Hang zu Mittelalter-Ästhetik und so, ich meine, ich veranstalte ein Mittelalter-Festival, mir ist schon klar, dass das Leute irgendwie cool finden, aber pass auf, es gibt da, ich fräse mich da gerade jetzt nochmal rein und habe jetzt noch Sachen entdeckt, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Warte, lass mich das nochmal ganz kurz lesen,
ich hatte mich wirklich eine Zeit lang auf die wahre Ritterlichkeit an der Grenze zur Renaissance befasst, ne, als es da wieder darum ging, die wahre Minne zu entdecken und die wahre Liebe und wahre Ritterlichkeit. Und das blühte halt dadurch auf, dass da immer mehr Bürgerliche und sogar Bauern irgendwie zu Geld gekommen sind und so. Ne? Wenn man von Brand das Narrenschiff oder so, wenn man das mal liest, das sind da natürlich immer so auch ziemlich auf lustige Weise so diese Auswüchse beschrieben, ne? Wie sich die jungen Leute da die Haare lockig machen und mit dummen Klamotten rumlaufen und so, um auch wie die reichen Adligen zu wirken und so. Dabei sind es halt nur bürgerliche Bauern irgendwie. Mhm. Da ist dann so diese Besinnung auf die wahre Ritterlichkeit gewesen. Ne?
Die Romantik halt auch, das Aufkommen dieser auch mittelalterlichen Thematiken, die wieder in die Literatur, in die Prosa und Lyrik da eingeflossen sind, aber auch, ich sag mal, im Baustil, ne, bis hin zum Historismus, da hast du ja sozusagen diese Rückbesinnung auf die edle historische Tradition oder irgendwie sowas. Ne? Das hat
man. Was hast du gerade gelesen, als du so lachen musstest? Das klang interessant.
Massive Cockcore.
Oh.
Ja, das
Worum
ist.
Worum geht's da?
Weiß ich nicht. Das ist relativ unverständlich. Massive Cockcore ist eine ästhetische Arbeit, die dazu beiträgt, Positivität und Liebe für Menschen mit großen Penissen zu fördern, sowie eine Möglichkeit für Menschen mit großen Penissen, ihren Stress abzubauen, den sie durch große Penisse erfahren. Es konzentriert sich auf Ideen rund um ein Leben, in dem Menschen mit riesigen Penissen nicht stigmatisiert
werden. Du bist aber nicht bei Stupipedia gelandet.
Nein, wobei ich mir hier schon wirklich, also fast vorstellen könnte, dass das ein Gag ist, weil, also, ha. indem sie sich. es konzentriert
Massive
sich auf.
Cockcore, das ist quasi die musikalische Schublade, in die wir immer gesteckt werden.
ja, diese ganze Big Dick Energy, ne?
Ja,
es konzentriert sich auf Ideen rund um ein Leben, in dem Menschen mit riesigen Penissen nicht stigmatisiert werden und stattdessen frei sind zu tun und zu zeigen, was auch immer sie von ihren massiven Schwänzen wollen. Bestimmte Themen, die damit verbunden sind, sind die Liebe zu ihrem eigenen Körper, ne, Body Positivity, sehr wichtig, die Liebe zu den Körpern anderer und das Akzeptieren ihres Status als einen großen Penisbesitzer. Die Ästhetik ist besonders bei Tumblr-Nutzern beliebt, obwohl nur sehr wenige Tumblr-Nutzer große Schwänze haben.
Das ist also, was ist das für ein
Okay, gut. Das ist vermutlich wirklich dumm. Hier, genau, nein, also das jetzt vielleicht nicht, aber tatsächlich eine Sache, die, die wirklich existiert und über die wir auch politisch, die eine politische Dimension hat, also wirklich, um dir zu beweisen, dass ich hier nicht völlig einen Schwachsinn erzähle, ist Cottagecore. Und da geht es nie um Käse, sondern um eben, also das Cottage, ne, das Landhaus, die Landbewohner, genau. Und das ist eben diese Ästhetik, die mit dem Landleben einhergeht. Natürlich wieder so dieses eurozentristische oder nordamerikanische, ne, was so dieses Farming angeht, das ich würde mal sagen, 19., Anfang 20. Jahrhunderts von der
Ästhetik. Ach so, nee, klang jetzt für mich so nach einem Landlust-Abo, so nach dem, nach der neuen
Lust, nee.
Quasi nach einem harten Tag beim Aktienbroker nach Hause zu fahren, raus auf einen renovierten Drei-Seiten-Hof und dort noch im Fitnessraum dann vom Flatscreen dann noch einen Tag ausklingen zu lassen.
Irgendwie. Nee, das ist dann eher die naturalistische Seite der identitären Bewegung. So, und das ist halt so das Ding, dieses Cottagecore kommt wohl tatsächlich eher aus der Lesben-Community. Also das ist so irgendwie so der, zumindest habe ich das jetzt so rausgelesen, so der erste Keimpunkt, die wohl mit dieser Ästhetik begonnen haben. Und jetzt, wenn du jetzt dich in Deutschland umschaust, ist das natürlich etwas, das sehr von der neuen Rechten da aufgesogen ist, ne, mit diesem neuen Bewusstsein zum Ländlichen und dieser Community-Bildung in irgendwelchen.
Na gut, das hat dann diese schwülstige Heimatbegrifflichkeit
richtig,
im Hintergrund.
Genau, ne? genau. Eben diese Rückbesinnung auf ein Europa in einer Zeit, in der alles besser war. Cottagecore.
Nö, da finde ich eher so diese Wir sind Dorfkinder-Community oder das und das weißt du nur, wenn du ein Dorfkind bist.
Ich glaube, das gibt es bestimmt auch. Das habe ich jetzt aber noch nicht entdeckt. Dorfkind-Core. Aber es gibt, aber ohne Scheiß, es gibt Grandparent-Core. Also sozusagen.
Okay. Die Geborgenheit im Schoße der Großeltern.
Genau. Also diese ganze, also nicht nur die Ästhetik, sondern einfach auch das Zusammenleben wie mit den Großeltern. Was natürlich der Kitsch beispielsweise. Nippes, Coziness. Also sozusagen so eine Gegenbewegung zu eben dieser sehr unpersönlichen.
Ja, auch, dass weniger reglementiert werden bei den Großeltern, ne? Weil da ging ja schon immer ein bisschen mehr bei den Großeltern. Länger Fernsehen gucken, mehr Süßigkeiten essen.
Ich glaube, darum so. Geht es gar nicht. Es geht eher um Handarbeit.
Mit Romantik meinen Großeltern gegenüber.
Es geht tatsächlich eher um die Aktivität der Grandparents, nicht die eigene. Also tatsächlich um dieses.
Ach so.
Handarbeit, Gartenarbeit, Kleingartensparte, solche Geschichten.
Kleingärtner, das klingt für mich schon wieder ganz schön paramilitärisch.
Na, nicht im Hinblick auf, dass du da irgendwas anbaust, was du zum Selbstversorgen benutzt, sondern nur als Gartenliebhaberei sozusagen.
Die Rosenzucht.
Jazz beispielsweise zählt da auch mit rein. Oder Swing, um diese Ästhetik da quasi mal noch mit Kultur zu unterfüttern. Aber das Absurdeste tatsächlich, was ich entdeckt habe, und es gibt's wirklich, weil ich habe es gegoogelt, ich habe Beweise dafür gefunden. Es heißt Mummies on the Phone Core.
Mummies on the Phone Core. Das ist so dieses. Warte mal, da stelle ich mir drunter vor.
Ja, was stellst du dir drunter vor? Jetzt bin ich gespannt.
Ich stelle mir da drunter vor, die Geborgenheit zu haben, eine Freundin zu haben, mit der man über alles ewig quatschen kann. So diese Verbundenheit irgendwie. Das stelle ich mir unter Mummies on the Phone Core vor. Und auch eben diese Figur der Mami, die dann dabei noch mitschwingt. So in dem Sinne, dass man sich auch in neuen Lebensabschnitten befindet, da aber man wirklich mal ein Mann mal selber sein kann, jemandem gegenüber, der einen auch anders kennt als Mama.
Nee.
Nee, okay.
Es ist tatsächlich, also stell dir, ich glaube, um sich das, ich fühle da beispielsweise Malcolm mittendrin, so als ästhetisches Vorbild. Es geht tatsächlich so um die 90er. Also so rein von der Optik jetzt alleine um die 90er und tatsächlich um das Motiv der Mutter, auf die man wartet, während sie telefoniert.
Und was ist da das Core, was anstrebenswert, heimlich, Sehnsuchtsziel sein kann bei
es
so
geht,
einer Situation?
Es geht, also die emotionalen Motive sind endlose Einsamkeit, aber auch blühende Fantasie und elterliche Ablehnung.
Wenn ich das auf mich beziehe, wäre für mich Mami on the Phone Core geil. Ich kann jetzt endlich machen, was ich will. Die Alte guckt sowieso nicht zu. Das wäre so die Situation.
Ich verstehe das tatsächlich auch nicht. Mich würde es halt eher mit irgendwas...
Das klingt für mich nach so einem Milchbrötchenkind, was... Ja, nach einem Muttersöhnchen irgendwie.
Also so wie ich das jetzt verstanden habe, bezieht sich das so auf vor allen Dingen das öffentliche Telefonieren irgendwie. Mommy's on the phone call refers to an aesthetic based around waiting for your mother to stop chatting in different crowded spaces, such as malls, parks and diners, as well as spaces that they may seem to be popular.
Also vor allen Dingen, in 90ern stattfinden, da haben sie gar keine Handys.
Also angeblich ist das wohl seit in den 90ern entstanden schon, diese Ästhetik, diese Bewegung.
Was sind das für Leute?
Ich weiß es nicht. Und also da gibt es auch ganz spezifische Kleidungsstücke.
Sehen die irgendwie aus oder so?
Ja,
irgendwie aus?
Ja, die sehen halt wirklich so aus, wie du dir das vorstellst. So Teenager, Anfang der 2000er, Ende der 90er. So die Klamotten. Also da gibt es wirklich so bis hin zu Accessoires, aber auch Activities, die dafür stehen. Beispielsweise in die Wolken starren oder Vorbeilaufende anstarren. Oder sich Geschichten ausdenken. Und es gibt auch Musik, die für diese Subkultur steht. Und zwar, halte ich fest, 90er Jahre Mall-Musik.
Hä? Das ist quasi die ersten weißen Hip-Hop-Acts oder was? So ungefähr. Es klingt für mich komplett nach White Trash.
Ja, also wirklich. Ja, ist glaube ich auch so. Oder zumindest so untere Mittelklasse USA oder sowas.
Ja, genau, wo du auf Schritt und Tritt von der Army rekrutiert wirst oder so. in den Malls, weißt du?
Ja, ja, ja.
So, weil in die teuren Malls, da gehen die ja nicht rein, weil die Jugendlichen dort nicht sowieso nicht zur Armee gehen würden.
Aber man fühlt das schon, so diese 90er-Jahre-Jugend, so durch die Popkultur. Man fühlt das irgendwie. Also ich glaube zu fühlen, was die meinen.
Also ich habe die 90er nicht verbracht, auf meine Mutter zu warten. Du?
Naja, das, was ich von 90er mitgekriegt habe, hat schon einiges mit meiner Mutter zu tun gehabt, ja.
Bei mir auch, natürlich, klar, verstehe ich. Also man spürt, dass da irgendwas ist, an dem man sich aufhängen kann. Aber das ist das Erste, wo mir diese Faszination nicht einleuchtet. Wie man das, also das finde ich irgendwie völlig random. Also da könnte ich auch sagen, irgendwie Joghurtbecher-Deckel-Ableckchor. Damit dieses Gefühl beschreiben, kurz nach der Wende, als es die ersten Westprodukte zu kaufen gab. Keine Ahnung.
Aber das ist ja auch was, an das sich Leute gerne erinnern.
Ja, ja, klar. Aber also so scheiße wie damals will ich auf jeden Fall nicht wieder rumrennen, um Gottes Willen.
So, und jetzt komme ich zu dem, was ich vorhin gemeint habe. Eine Subkultur für alle. Und das ist kein Scheiß, das gibt's wirklich. Und das ist im Jahr 2009 entstanden. Das ist Normcore, der Versuch, sich dem Mainstream anzupassen.
Normcore als Subkultur, das ist doch ein Paradoxon.
Ja, das absichtliche Annehmen oder Aufgreifen von Mainstream-Phänomenen. Das Kleiden nach den Mainstream-Dingen, sag ich mal, das Hören von Mainstream-Musik und so weiter und so fort.
Ja, aber war für mich immer Stino sowas. Ein Stino ist das.
Und seit 2009 ist es Normcore und existiert als Subkultur.
Oh, da habe ich jetzt wirklich 12 Jahre lang das falsch verwendet. War nee, immer Stino für mich, solche Leute.
Weil tatsächlich, also das kann man sowohl als auch benutzen. Auf der einen Seite natürlich ironisch, aber auf der anderen Seite gibt es halt echt Leute, die sich so ganz ernsthaft mit der Thematik auseinandersetzen.
Ja, das glaube ich schon, dass es auch für viele Leute so ein Bedürfnis von dieser Stromlinienförmigkeit gibt, ne? Eben nirgendwo aufzufallen, am besten gar nicht gefragt zu werden und da irgendwo in der Masse mitzuschwimmen. Das ist ja auch, weiß ich nicht, evolutionsmäßig ein absolut erfolgreiches Überlebenskonzept. Kann ich mir schon vorstellen. Also wenn du als bei den Dark Academics als Stino, als großer dunkelhaariger Typ, angezogen wie jeder Idiot auf der Uni oder so, in der Bibo rumstehst oder so, findest du immer eine Freundin. Das ist kein Problem, auf jeden Fall eher als mit einem Cannibal Corpse Shirt oder so. Insofern kann ich schon verstehen, also dass diese Stromlinienförmigkeit, da dieses Genormtsein, dass das ein Bedürfnis sein kann, ne? Also gerade als Gegenimpuls zu der Individualität, nach der eigentlich jede Subkultur oder jeder so ein bisschen strebt. Das wäre ja wirklich was Besonderes, wenn einem mal jemand sagen würde, ich bin genau wie alle anderen, gibt es ja dieses Spruchweistum. Ich glaube, Tucholsky hat das mal gesagt, ne, irgendwie. Aber nur in Bezug auf Frauen. Eine Frau, die behauptet, sie wäre genau wie alle anderen, die wäre anders. Den Spruch kenne ich. Aber wenn man das mal verallgemeinern will, ergibt Sinn. Ergibt Sinn, aber klingt auch nicht so erstrebenswert, oder?
Nee, also ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir vermutlich eher in der Dark Academia-Ecke sind, als in der Normcore-Ecke.
Das ist aber die interessante Frage, ist doch, wie ist unsere Gesellschaft überhaupt zusammengesetzt? Du kannst ja nicht, also allein der Begriff Subkultur suggeriert ja, dass es einen Mainstream geben muss. Und dieser Mainstream, den kann man doch aber auch weiter in Untergruppen atomisieren.
Und ich glaube, das ist das, was das hier macht im Endeffekt, weil diese Ästhetiken, glaube ich, ja an das andocken, was wir alle rein grundsätzlich irgendwie vielleicht fühlen oder hübsch finden oder was wir anziehend finden. Und das eben von Generation zu Generation. Und wenn du halt auf das Düstere, historisch eurozentristische irgendwie abfährst so und faszinierend findest, dann bist du halt früher Gothic geworden und heute schimpfst du dich auf TikTok eben Dark Academic beispielsweise, ne? Und dann tupierst du dir vielleicht nicht die Haare, sondern ziehst halt irgendwie einen Tweed-Sakko an, weil es halt einfach irgendwie, weil du halt seit den 80ern, weil es da halt Harry Potter gab, so. Und plötzlich alle Harry Potter gesehen haben und jetzt die Kombination mit Harry Potter irgendwie viel spannender ist, als zu sagen, mache ich hier einen auf hier Nosferatu. Wobei der sich nicht tupieren konnte, aber ihr wisst, was ich meine.
Aber also ein Erklärungsansatz für diesen Stino-Normcore oder so hätte ich vielleicht noch. Vielleicht sind das ja auch Anhänger von so einer Richtung Leute, die eigentlich sowieso komplett exponiert sind. Ne? Wie, was weiß ich, vielleicht hat ja Pietro Lombardi mal Bock, stinknormal zu sein. Oder aus unserem letzten Podcast Otto Walkes, kein Bock. Also Leute, die absolut, deren Fresse jeder kennt, über die jeder alles weiß und wo dir jeder ins Gesicht guckt und schaut dich an mit dem Gefühl, du siehst da jemanden, der dich seit 40 Jahren kennt und du hast den noch nie im Leben gesehen. Solche Leute, da könnte ich mir vorstellen, in dem einen Film über Lady Di, wo da diese Romanze mit dem Arzt beschrieben wird. Da ist auch so eine schöne Szene, wo die es nicht auf die Kette kriegen, in diesem scheiß Buckingham Palace sich stinknormale Hamburger zu besorgen, weil sie einfach abends mal Bock drauf haben oder so. Also, dass man da einfach mal Bock hat, ganz, ganz normal zu sein. Ne? Da gehst du als Lady Di natürlich nicht gegenüber zu McDonald's und kaufst dir irgendwas. Den Antrieb könnte ich mir irgendwie vorstellen. Ne? Aber dass so Leute wie du und ich den Antrieb haben, noch grauere Mäuse irgendwo zu sein, weiß ich nicht, wo das herkommen sollte. Also das ist ja dann quasi die Subkultur gewordene Schüchternheit.
Aber irgendwie. Ja, genau. Naja, ich meine, ich verstehe das schon. Wenn man eben diese Schüchternheit fühlt und eben in der Masse, und also ich glaube, es gibt mehr Leute, die sich in der Masse verbergen wollen, als Leute, die sich aus der Masse exponieren wollen.
Ey, aber nur in bestimmten Situationen und nicht als Lebensprinzip, oder? Also wenn mein Mathelehrer mit Stochastik anfing, da bin ich auch richtig zum Normcore geworden in der Klasse und war froh, wenn ich da nicht, ne, also aber jetzt so generell so als völliges Lebensprinzip quasi der Thomas Müller zu sein, also der absolute Durchschnitt, wenn man es jetzt mal auf Namen beziehen würde oder so.
Cool. Also ich verstehe, ich weiß, ich bin ja ich, ne? Und deswegen weiß ich suche mir immer irgendwie Sachen aus, die weird sind und für die sich sonst so keiner interessiert, einfach weil es, warum auch immer, es passiert halt so. Ne? Und deswegen habe ich halt irgendwelche orangenen Tweed-Sackos in meinem Schrank hängen und so ein Schnulli. Ne? Das wird, kauft sie ja auch kein normaler Mensch. Ich kann mir aber eben nicht vorstellen, wie es ist, jemand anders zu sein, dem ich auf der Straße begegne, der halt wie Normcore aussieht. Vielleicht denkt er sich ja, ich kaufe jetzt das, weil das gerade Mode ist oder ich höre also jetzt das.
Du bist
oder
auf jeden Fall nicht Normcore, weil da hättest du dir deine Garderobe bei IKEA geholt, wahrscheinlich wie jeder andere, und dir nicht irgendein Rohr an die Wand geschraubt.
Das ist jetzt bestimmt Industrial Core.
IKEA ist für mich der Begriff von Normcore irgendwie, ne? Da ist ja irgendwie alles genormt oder im Prinzip auch eigentlich meine Kindheit bis zum 11., 12. Lebensjahr in der DDR, das ist eigentlich auch eher so Normcore gewesen, dass du da als Pionier oder so, da war jetzt Individualität auch nicht besonders gefragt.
Das war bestimmt
außer bei sportlichen Höchstleistungen.
Socialist Punk oder sowas.
Ja, war wahrscheinlich, klar. Aber insofern ist ja, also der Begriff Ostalgie oder so, dem liest sich ja sicherlich auch irgendein Core-Begriff zu.
Also es gibt tatsächlich Soviet Wave. Hm. Also den Wave-Begriff haben wir komplett umschifft, weil es aber tatsächlich, glaube ich, wirklich nur ein ästhetisch, also wirklich rein optische Ästhetik ist. Bei Wave geht es darum, dass es halt so surrealistisch ist und so ein bisschen diesen 80er-Vibe hat. Also 80er-Surrealismus und grelle Neonfarben oder Pink. So pink, blau, orange, das sind so die Farben. Und es gibt Soviet Wave und zwar auch als Musik. Und das ist cool. Soviet Wave ist tatsächlich cool. Also es hat halt was Depressives, ne? Klar, also Sowjetunion, 80er Jahre, was anderes kannst du da nicht erwarten. Und genau mit dieser, also mit diesen Images spielen die da, ne? Mit irgendwelchen zerfallenen Blöcken und Winterlandschaften, karge Ödnis, also quasi wirklich sehr düster und depressiv. Ja, also
man springt da, man kommt da, manchmal, es ist besonders immer interessant, wenn man einfach mal so in so, ja, hast du, glaube ich, schon mal das Wort benutzt, wenn in so Karnickellöcher reinfällt oder man solche Türen oder Öffnungen in so eine Subkultur durchstößt, ne, auch zufällig. Also uns ist zum Beispiel mal passiert, ich habe mal auf Instagram, auf dem Heaven Shall Burn Account ein Bild gepostet, eins unserer ersten Band Picks, ne? Also wirklich aus Mitte, Ende der 90er irgendwie müsste das sein, so 1996 rum. Und da ist unser Sänger Molle halt so mit kahlgeschorenen Haaren, hat halt irgendwie noch so einen Anfang 90er Trainingsanzug an und kutzt da irgendwie auf so einer Betontreppe oder irgendwie. So stinknormal, wie es damals halt war. Und als ich das gepostet habe, da war auf einmal ein Run auf diesem Bild mit irgendwelchen Kommentaren, die haben da immer irgendwas von krass, quass, Gopnik-Style, bla 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 irgendwie geschrieben und die Worte, die kannte ich überhaupt nicht. Da habe ich einfach mal Gopnik gegoogelt oder so und das waren wirklich einfach nur Bilder von jungen Männern, die im Trainingsanzug vor ihrer Plattenbausiedlung irgendwo kutzen und cool tun oder irgendwie, also so ein Zeug, ne? Also das ist lustig, wenn man da manchmal so in so Dinge reintappt und hat überhaupt gar keine Ahnung davon.
Das ist auf jeden Fall Ost, das ist Ost, halt so russischer Techno. Und
genau. Und fand ich mega cool, dass man da halt irgendwie Gopnik war, ne? Und ich war wahrscheinlich ein Dark Academic oder bin's und weiß es gar nicht.
Ja, du bist ja kein Elitist. Ich glaube, das spielt da mit rein.
Nee, also vom Mindset her, nee, absolut nicht.
Vielleicht
also,
bist du ja eher so ein Light Academia.
Light Academia, was heißt denn das?
Das ist sozusagen eine emotional positive Version von Dark Academic.
Ja, so ein bisschen schon. Total interessante Reise, auf die du mich da ja heute mitgenommen hast.
Und ich bin da auch wirklich selbst nur am Rande dessen und habe davon ja auch nur, also eigentlich keine Ahnung. Bin sehr gespannt drauf, mich da noch weiter reinzulesen und reinzuarbeiten, weil mich sowas halt echt interessiert, muss ich sagen. Also optisch passt du auch gerade wirklich ins Light Academia rein.
Naja, siehst du.
Ja, du bräuchtest jetzt noch ein bisschen Interesse an Swing und leichter klassischer Musik und Softrock. Und du müsstest so Bands wie die Beach Boys und Billie Holiday und die Carpenters mögen. Geht aber auch, wenn du Chopin hörst oder Frank Sinatra und Lana Del Rey, scheinbar. Mhm, und Tchaikovsky geht auch. Siehst du? Mensch, da hast du doch ein großes Spektrum an Musik, mit der du arbeiten kannst.
Ich bin in Weimar natürlich eher Franz Liszt, der hat ein bisschen mehr Akrobatik betrieben als Chopin am Klavier. Aber
ich gucke jetzt hier gerade so. Also Liszt bist du definitiv Dark Academic. Ich sehe ja nämlich gerade bei Dark Academic ist hier die ungarische Rhapsodie Nummer 2 zum Beispiel gelistet. Auch Dvorak. Ja gut, okay, also wir sind einfach Dark Academics. Das können wir machen, was wir wollen. Da sitzen wir drin.
Absolut, eigentlich habe ich kein Problem damit. Also
ja, guck mal, Nick Cave and the Bad Seeds.
Also alles cool. Was sagst du?
Nick Cave and the Bad Seeds auch.
Ja, schon eher. Also dieses Light Academic, das war mir jetzt wirklich ein bisschen zu radiomäßig. Also Lana Del Rey.
Ach na, guck, und Danse Macabre von Camille Saint-Saëns. Okay, alles klar. Also ich habe definitiv meine neue Subkultur gefunden. Ich bin hier Dark Academia oder Dark Academic oder wie auch immer. Ah nee, dann schön, dass wir uns da in unserer neuen Subkultur wiedergefunden haben. Metal, ey, ich meine, das ist ja auch langweilig geworden, oder? Da muss man sich mal irgendwie neu.
Ja, ich bin ja auch immer so ein Fan vom Crossover-Gedanken da. Die ganze Zeit nur Dark Academic sein, das ist ja auch langweilig. Also muss man ja ganz ehrlich sagen, das ist ja wie genauso wie bei Metal. Du bist ja auch nicht nur Mittelalter-Fuzzi oder
nee, ich bin auf jeden Fall auch Prince-Core-Anhänger.
Aber was hieß denn das überhaupt?
Na eben diese, also das spielt schon auf diese Mittelalter-Ästhetik hin und diese
hat nichts mit Ritterlichkeit
Prince zu tun. Doch, nee,
weil das hat ja auch eine Ästhetik, dieses eher, ja, wie soll man sagen, noch eins dem Disco-Style oben draufsetzen, mäßiger von Prince.
Das wäre dann also Disco-Core.
Ah, alles klar. Disco. Okay, Disco-Core ist gut dabei, Plus-Versetzung. Ein Suffix.
Ah, mir fällt bald mein Gehirn aus dem Kopf. Das ist echt. Ich meine, es gibt auch Rococo-Punk beispielsweise, ne? Oder Sea-Punk oder Ocean-Grunge.
Aha, gibt es Paleo-Punk?
Das, weißt du, das habe ich mir auch zuallererst gedacht, ob es das geben könnte.
Oder? Weil Paleo und Cyberpunk, das sind für mich so die Endstufen.
Es gibt auf jeden Fall Forest-Punk, es gibt Forest-Punk. War das Stone-Punk? Tatsächlich.
Jawohl, da ist er.
Aber ich weiß nicht, ob das... Ja, ohne Scheiß. Und das macht auch Sinn, weil... Vielleicht kennst du ja das Spiel Horizon Zero Dawn. Vielleicht
ja, natürlich.
Nicht. Und das ist Paleo-Punk, Stone-Punk.
Ah, okay.
Das ist Stone-Punk. Krass, ja, gut. Okay, ich sag gar nichts mehr. Ist ja unfassbar. Es gibt alles. Es gibt einfach alles, Mike. Lass uns das festhalten als Fazit für diesen Podcast. Es gibt einfach alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich meine, es gibt auch Fash-Wave. Das ist sozusagen faschistischer Synth-Wave.
Ja, okay, ja, das ist mir ein Begriff. Also nicht als Begriff, aber dass es da Bands und Anhänger gibt, das habe ich schon mitbekommen. Ja.
Also wenn David Hasselhoff quasi auf Adolf Hitler trifft, ne, so musst du dir das vorstellen. Adolf Hitler am Strand mit einer Plastikpalme und einer Plastikbrille, wie die Atzen eine aufhatten und Neonröhren.
Okay, bei dem Bild belassen wir es mal.
Super, toller Ausstieg.
Wie gesagt, vielen Dank für die Reise. Das war sehr, sehr interessant.
Ich hoffe, es war nicht zu abgespaced.
Das werden wir an Klickzahlen sehen.
Wir treffen uns dann in der Bibliothek, ne? Bis dann.
Alles klar, mach's gut. Tschüss.
Also ein Rohr, so wie man sich das halt vorstellt. Massive Cock-Core.